Moin, hier kommt dein Gartencoach extra. Lass dich überraschen.
Moin aus dem schönen Hamburg. Der Sommer ist nun endlich da. Überall blüht es, überall summt und brummt es. Bunte Farbtupfer überall. Im Garten gegenüber auf der anderen Straßenseite. Da stehen dicke, runde Hortensien. Und ich habe mich gefragt, wie sind eigentlich die Hortensien zu uns nach Deutschland gekommen? Hortensien gibt es überall auf der Welt. Unter anderem wurden Hortensien in Japan als Ajisai bekannt. Und das bedeutet so viel wie lila Blume. Und es wird angenommen, dass die Japaner die Hortensie bereits im 8. Jahrhundert kannten und auch schätzten. Zu uns wurde die Pflanze tatsächlich erst im 18. Jahrhundert eingeführt, zu uns nach Europa. Habe ich mir die Frage gestellt, wer hat die eigentlich mitgebracht? Es gibt da mehrere Personen zu verschiedenen Zeiten, die über verschiedene Routen Hortensien zu uns nach Europa gebracht haben. Springen wir mal in das Jahr 1736, da kam die erste Hortensie, die erste Hydrangea aus Amerika. Die vermutlich erste Hortensie in Europa wurde im Jahr 1736 von Peter Collison aus Amerika eingeführt. Peter Collison, ein Londoner Kaufmann und Pflanzenliebhaber, der hat aus Virginia Pflanzensamen nach Europa geschickt. Um 1770 kamen dann die ersten asiatischen Hortensien zu uns. Verantwortlich dafür der Franzose Philibert Commerson. Und dann gibt es dann noch den Abenteurer Banks, der mit James Cook die Welt umsegelt hat. Der brachte auch Hortensien aus Japan nach England und dort wurden sie dann erstmals in Kew Gardens gezeigt. Es gibt also mehrere parallele Ereignisse, wie Hortensien zu uns kamen. Also aus Nordamerika Peter Collison, der brachte Hydrangea arborescens aus Virginia mit. Asiatische Arten, die kamen über Philibert Commerson und Joseph Banks, die brachten viele unterschiedliche Arten mit, die heute vor allen Dingen die Hydrangea macrophylla, das ist die bei uns heute so beliebte Gartenhortensie. Und bestimmt gab es auch noch viele andere Wege. Jetzt machen wir einen Zeitensprung. In jeder guten Podcast-Folge muss es mindestens einen Zeitensprung geben. Wohin springen wir? 18. November 1727. Jetzt fragst du Jessica, warum ausgerechnet dahin? Nun, das ist der Geburtstag von Philibert Commerson. Der wurde am 18. November 1727 in Châtillon-les-Dombes geboren. Und er war ein französischer Botaniker. Warum springen wir zu diesem Mann? Nun, er hat in seinem Leben schon ganz viele Pflanzen entdeckt. Auf seiner großen Schiffsreise, die er später im Leben machen sollte, hat er über 6000 Pflanzen katalogisiert. Aber das nicht alleine. Der hatte dabei Unterstützung und ich finde, die Geschichte ist eine Erzählung wert. Im Jahr 1766 erhielt Kapitän Bougainville von der französischen Regierung den Auftrag, die Welt zu umsegeln. Ja, das nenne ich meinen Arbeitsauftrag. Segellos, umrunde die Welt. Zu dieser Zeit befanden sich die europäischen Seefahrer noch auf der Suche nach dem sogenannten Südkontinent. Terra Australis. Lateinisch Terra für Erde, Land und Australis für südlich. Ganz klar, die suchten Australien. Und Bougainville, der wurde losgeschickt, die Welt zu umsegeln. Der hatte dazu zwei Schiffe, die Fregatte Boudeuse und die Étoile, ein Versorgungsschiff. Am 1. Februar 1767, da kam der Naturforscher Philibert Commerson in Begleitung seines Assistenten an Bord des Schiffs Étoile. Und er hatte ganz viel Zeug dabei, denn der hatte einen Auftrag, der sollte Pflanzen untersuchen, entdecken und dafür brauchte er natürlich Material. Aufgrund der Fülle seines wissenschaftlichen Materials überließ der Kapitän des Schiffs seine Kabine Commerson und seinem Assistenten. Das ermöglichte dem Assistenten, das private Badezimmer der Kapitänskajüte zu nutzen, anstatt das der Mannschaft. Warum sage ich das so in Anführungszeichen? Assistent. Das war natürlich Commersons rechte Hand bei der Pflanzenbestimmung. Aber es war kein Assistent, es war eine Assistentin. Das war nämlich Jean Barré, geboren am 17. Juli 1740. Auch die heute eine französische Entdeckerin und Botanikerin. Sie war von 1766 bis 1769 Mitglied der Mannschaft des Schiffs Étoile und gilt als erste Frau die die Welt umrundet hat. Die hat sich als Mann verkleidet und unter dem Namen Jean Barré heuerte sie als Assistent und Kammerdiener des Naturforschers Philibert Commerson an. Dabei war Jean Barré schon ein paar Jahre vorher in die Dienste von Commerson eingestiegen. Die war seit 1762, kümmerte sie sich um seinen Haushalt. Die half Commerson aber auch bei der Erfassung, Speicherung, Listung, Dokumentation, bei der Klassifizierung von Pflanzen. Jeanne etablierte sich in Commersons Forschung allmählich als methodisch und wurde seine rechte Hand. Nun, wie gesagt, an Bord der Étoile überließ der Kapitän des Schiffs Commerson und seinem Assistenten die Kapitänskabine. Und das gab Barré viel mehr Privatsphäre, die sie sonst an Bord eines überfüllten Schiffes gehabt hätte. Von der Kapitänskajüte aus gelangte sie in den privaten Waschraum, sodass sie nicht die Waschräume der anderen Besatzungsmitglieder benutzen musste. Denn du musst wissen, zu dieser Zeit war es strengstens verboten, dass eine Frau Teil der Besatzung eines Schiffes war. Auf Befehl des Königs ist die Anwesenheit einer Frau auf dem Schiff seiner Majestät verboten, außer vielleicht für einen kurzen Besuch, einen Kuss zum Abschied. Ein Offizier, der gegen diesen Befehl verstößt, wird für mindestens einen Monat suspendiert und ein Mitglied der Besatzung kommt für 2 Wochen ins Gefängnis. Um an Bord der Étoile zu gehen, hat sich Jeanne Männerkleidung angezogen. Sie schnitt sich die Haare ab, trug weite Kleider und nahm den Namen Jean Barré an. Unter dem Kapitän Bougainville ging es dann los, auf in die große weite Welt, Pflanzen botanisieren und nebenbei die Welt umsegeln. Richtung Südamerika, Rio de Janeiro, durch die Magellanstraße. Über die Magellanstraße habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht, findest du im Adventskalender. Weiter segelten sie nach Tahiti, Indonesien. Überall nahmen sie Pflanzenproben und erforschten neue Gebiete. Aufgabe ihrer Expedition von Commerson und Barré war die Katalogisierung neu entdeckter Pflanzenarten. Gemeinsam sammelten sie in den kommenden Jahren gut und gerne 6.000 Exemplare. Von diesen Tausenden von Pflanzen, die die beiden entdeckt haben, haben gut und gerne 70 Stück Commersons Namen bekommen, während Jeanne Barré, die unglaublich fleißig war, die stets ihr Bestes gab, die ging leer aus. Es hat sehr lange gedauert. Erst im Jahr 2012 zollte ihr ein Botaniker endlich den verdienten Tribut. Er taufte eine von ihm entdeckte Kletterpflanze aus Südamerika auf den Namen Solanum Barré-Tee. Jetzt fragst du dich vielleicht an dieser Stelle, kam das Geheimnis heraus? Wurde Jean Barré als Frau entlarvt? Nun, laut Kapitän Bougainville kursierten schon seit einiger Zeit Gerüchte, dass es sich um eine Frau handeln könnte. Aber letztlich flog die Täuschung tatsächlich auf, als die Expedition 1768 in Tahiti eintraf. Auf Tahiti, da wurde Barré als Frau enttarnt und verbarrikadierte sich von da an auf dem Schiff. Die Expedition ging weiter, gelangte nach Mauritius und dort gingen Barré und Commerson von Bord. Der Gouverneur von Mauritius, Île-de-France, im Indischen Ozean, war der Botaniker Pierre Poivre. Das war ein alter Freund von Commerson. Commerson und Barré als Poivres Gast, die blieben auf Mauritius. Und es ist wahrscheinlich, dass Kapitän Bougainville und Commerson das ja aktiv gefördert haben, damit das Problem der Frau, die sich illegal an Bord einer Expedition befand, aus dem Weg geräumt wurde. Auf der Île-de-France übernahm Philibert Commerson dann die Leitung des dortigen Botanischen Gartens. Commerson und Barré, die blieben auf Mauritius bis zum Tod von Commerson 1773. Der Name Hortensie, der stammt von Hortus ab, das bedeutet so viel wie zum Garten gehörig. Und Commerson fand die Hortensie zusammen mit anderen Pflanzen im Botanischen Garten des Königs von Mauritius. Ob das stimmt, wer weiß. Wie ich gerade eben schon sagte, 1773 verstarb Commerson. Und was wurde aus Barré? Die fuhr zurück nach Frankreich. König Ludwig erkannte tatsächlich ihre Verdienste als Botanikerin an. Und aufgrund von Fürsprache wurde sie auch nicht bestraft, obwohl es damals für Frauen prinzipiell streng verboten war, Männerkleidung zu tragen. Sie bekam von der Marine eine kleine Pension ausbezahlt und erhielt zusätzlich den Ehrentitel Femme extraordinaire. Mit ihrer Rückkehr nach Frankreich war Jeanne die erste Frau, die nachweislich einmal um die ganze Welt gereist ist. Auf der Welt gibt es gut und gerne 70 verschiedene Arten von Hortensien. Das ist eine alte Blumenfamilie, gehört zur Familie der Hydrangeaceae und diese Pflanzenfamilie existiert mehr als zig Millionen Jahre bei uns auf der Welt. Welche unterschiedlichen Hortensien haben wir? Ich denke, die bekannteste Hortensie bei uns in den Gärten ist die Hydrangea macrophylla. Das ist die Ballhortensie, auch bekannt als Gartenhortensie, als Bauernhortensie. Die gehört vermutlich zu den am weitesten verbreiteten Hortensien bei uns in den Gärten. Ja, dichte Blütenbälle und aufgrund ihrer beeindruckenden Blüten, in Anführungszeichen, später dazu noch einmal mehr, eignet die sich auch hervorragend als Schnittblume oder als Dekoration und ihre Blüten kannst du auch trocknen. Als nächstes Tellerhortensien, Hydrangea serrata. Die Ursprünge der Tellerhortensien, die liegen in den bergigen Wäldern der japanischen Inseln. Es gibt inzwischen auch zahlreiche Hybride aus Tellern und Bauernhortensien, Hydrangea macrophylla, die ebenfalls häufig als Tellerhortensie bezeichnet werden. So eine Tellerhortensie zeichnet sich durch flache, tellerförmige Blütenstände aus, die einen ja fast schon filigranen Eindruck vermitteln können. Bestehen aus zahlreichen kleinen sternförmigen Einzelblüten und bilden zusammen eine wunderschöne Blütenfläche. Tellerhortensien haben mehr oder weniger die gleichen Standortansprüche wie Bauernhortensien. Die wachsen am besten an sonnigen bis halbschattigen, etwas geschützten Plätzen, sind allerdings ein bisschen frosthärter als ihre Verwandten. Als nächstes Rispenhortensie, Hydrangea paniculata. Die haben so ganz charakteristische Blütenrispen. Die sind kegelförmig und bestehen aus zahlreichen kleinen Blüten. Und diese enthalten sowohl fruchtbare als auch sterile Blüten. Die sind abwechselnd angeordnet. Ein echter Blickfang. Dann als nächstes, vielleicht nicht so bekannt, eichenblättrige Hortensien, Hydrangea quercifolia. Die verdankt ihren Namen ihren Blättern, die, wie es der Name schon sagt, der Eiche ähneln. Große, dunkelgrüne Blätter, 3- bis 5-fach gelappt. Im Herbst gibt es dann leuchtend gelbe, purpurrote Herbstfärbung. Auch die hat kegelförmige Blütenrispen, eine hervorragende Schnittblume. Dann gibt es noch Strauchhortensien Hydrangea arborescens. Die kommt aus Nordamerika und ist super robust. Hydrangea, ihre Blütenstände, rispenförmig, tellerförmig, dicke, fluffige Bälle. Die Blütenstruktur der Hortensien ist besonders und unterscheidet sich von vielen anderen Pflanzen. Hortensien haben nämlich 2 Arten von Blüten. Sterile Schaublüten. Das sind nämlich diese großen, auffälligen Blüten, die wir hauptsächlich sehen. Das sind eigentlich keine echten Blütenblätter, sondern vergrößerte Kelchblätter. Kelchblätter, die Sepalen. Die dienen dazu, Bestäuber anzulocken. Selber produzieren sie aber keine Pollen, keinen Nektar. Dann gibt es noch fertile Blüten. Das sind diese kleinen, unscheinbaren, echten Blüten in der Mitte der Blütenstände. Die haben die eigentlichen Fortpflanzungsorgane. Staubblätter, Fruchtknoten. Die ein oder andere Hortensiensorte wurde so gezüchtet, dass sie hauptsächlich sterile Schaublüten haben. Dadurch sind die echten, fortpflanzungsfähigen Blüten stark reduziert oder fehlen ganz. An dieser Stelle sagst du, Jessica, stopp! Was war das? Sepale? Was ist das? Sepale, das sind die äußeren Blütenhüllblätter, also der äußere Kreis der Blütenhülle. Die sind meist grün, enthalten Chlorophyll und sind vor allen Dingen dafür da, die Blütenknospe vor dem Öffnen zu schützen. Oft haben die auch eine derbe Textur. Sind robuster als die eigentlichen filigran zarten Blütenblätter. Die Blütenblätter, das sind die Petale. Das sind die inneren Blütenhüllblätter. Der innere Kreis der Blütenhülle zwischen den Sepalen und den eigentlichen Fortpflanzungsorganen. Die sind oft bunt gefärbt, weiß, gelb, rot, blau, violett. Die haben natürlich auch die Funktion. Was ist ihre Funktion? Anlocken von Bestäubern durch schöne bunte Farbe. Ihre Textur ist meist zart und dünn. Zusammen bilden Sepale und Petale das Perianth. Das ist die gesamte Blütenhülle. Hortensien haben also sterile Blüten, aber auch fertile Blüten. Die sind kleiner wie auch unscheinbarer und befinden sich meistens im Zentrum der Blütenstände. Diese Blüten produzieren sowohl Nektar als auch Pollen. Solche Blüten findest du bei den Rispenhortensien, also Hydrangea paniculata, bei den Kletterhortensien, Hydrangea petiolaris, bei den Tellerhortensien, Hydrangea serrata. Da sind die fruchtbaren Blüten im Zentrum der Blüten angeordnet und außen hast du einen Kranz zierender, steriler Scheinblüten. In dieser Podcast-Folge hatten wir die Geschichte der Jeanne Barret, die viele Pflanzen entdeckte. Und jetzt habe ich auch noch eine Hortensie für dich, die ebenfalls von einer Frau entdeckt wurde. Das ist die Geschichte der Hydrangea arborescens Annabelle, der Schneeballhortensie Annabelle. Die Geschichte von der Hortensie Annabelle, die beginnt im Süden von Illinois, genauer gesagt in der Nähe der Stadt Anna. Wir machen einen weiteren Zeitensprung in dieser Podcast-Folge in das Jahr 1910. Da ging Harriet Kirkpatrick an einem wunderschönen Tag an einem Waldweg spazieren. Dort fand sie dann eine heimische Hortensie mit ungewöhnlich großen, ja fast schon schneeballartigen Blüten. Kurzerhand hat sie die Hortensie ausgegraben und in ihren Garten in Anna mitgenommen und dort eingepflanzt. Ganz kurz mal Klammer auf, bitte mach du das nicht. Hier in Deutschland, da ist das einfache Ausgraben von Wildpflanzen in der Regel nicht gestattet. Klammer zu. Zurück nach Illinois. Nachbarn und Freunde von Harriet, die bemerkten diese ja wirklich auffällige Hortensie. Harriet war großzügig, die teilte ihre Exemplare, verteilte sie in der Stadt und in den umliegenden Gemeinden. Die Hortensie kam richtig gut an. In den nächsten 50 Jahren, da war die Hortensie eine unbekannte, aber lokal total beliebte Hortensiensorte. Erst in den 1960er Jahren erregte der Kirkpatrick-Fund die Aufmerksamkeit eines Mannes von Professor Dr. Joseph McDaniel von der Universität von Illinois. Der entdeckte die Annabelle und verfolgte sie bis zur Stadt Anna zurück. Er sammelte Proben für die Vermehrung, taufte die Sorte schließlich und gab sie 1962 für die kommerzielle Produktion frei. Der Name Annabelle ist eine Anspielung auf die Bells von Anna, auf die schönen Pflanzen aus der Stadt Anna, dort, wo Harriet Kirkpatrick das wilde Exemplar ursprünglich entdeckte. In dieser Podcast-Folge sind wir einmal um die Welt gesegelt und ich hoffe, du bist nun motiviert und inspiriert, das auch zu tun. Ich wünsche dir und deinem Garten alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören.